Verwandle deine Leidenschaft mit Shopify in ein Business und knack Umsatzrekorde mit dem Checkout mit der weltweit besten Conversion. Du hast richtig gehört. Der Checkout mit der weltweit besten Conversion. Der legendäre Checkout von Shopify vereinfacht das Shoppen auf deiner Website bis hin zu Social Media und überall dazwischen. Ja, das ist Musik für deine Ohren. Wie du es auch drehst und wendest, mit Shopify kannst du zu einem echten Hit werden. Starte deinen Test noch heute für nur 1 Euro pro Monat auf shopify.de/rekorde.
Ja, wir sind live. Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schachtalk. Und ja, wir haben heute eine der Größen des deutschen Schachsports zu Gast, kann man glaube ich sagen. Er war nicht nur in der erweiterten Weltspitze, hat unter anderem auch gegen Weltmeister wie Michael Tal remisiert und Deutschland bei 7 Schacholympiaden vertreten, sondern er war auch ja der Schacherklärer der Nation sozusagen in seinen Schachkolumnen für die Zeit, die er seit über 4 Jahrzehnten macht, und in seinen Sendungen Schach der Großmeister, die viele von uns gesehen haben. Ja, herzlich willkommen, Großmeister Dr. Helmut Pfleger. Hallo.
Ja, freut mich. Danke.
Ja, und hier kamen auch schon die ersten Vorschusslorbeeren aus dem Chat. Also Vorfreude ist auf jeden Fall da auf den Talk mit Ihnen. Und ich begrüße natürlich auch meinen Co-Moderator, internationaler Meister, Chefredakteur der Zeitschrift Schach, Jonathan Karlstedt. Und ich nehme an, Johnny, für dich auch ein besonderer Abend heute.
Ja, hallo allerseits. Ja, absolut ein besonderer Abend. Für mich, Herr Pfleger ist für mich eine absolute Ikone, eine Koryphäe. Und es freut mich sehr, mich eine Stunde mit ihm und natürlich auch mit dir, Michael, austauschen zu dürfen.
Ja, na, Dr. Das Pfleger. Ist ja einiges so an Vorschusslorbeeren. Also ja. Machen Sie weiter so.
Genau. Ja, die schwierigen Fragen kommen noch. Ja, wir haben Sie als Spieler und als Schacherklärer vorgestellt. Wenn Sie so auf Ihre lange Karriere zurückblicken, was ist denn der Schwerpunkt? Als was identifizieren Sie sich? War es immer das Spielen oder war es das Erklären, was Ihnen am meisten gefallen hat?
Wirklich beides. Zuerst war es sicherlich viele Jahre war es das Spielen und dann nachher kam das Erklären dazu. Und hat so quasi das Spielen dann abgelöst. Also ganz konkret war das 1984 bei der Schacholympiade in Thessaloniki. Da musste ich mich entscheiden, ob ich noch für die bundesdeutsche Mannschaft spiele oder Fernsehen mache da. Und dann habe ich mich fürs Fernsehen entschieden. Und ja, damit war ich aus irgendwelchen bundesdeutschen oder deutschen Mannschaften raus. Aber das war der Wendepunkt, also 1984 in Thessaloniki.
Und Sie waren ja nicht Schachprofi, sondern eigentlich Arzt, ne? Das Schach war ja immer so ein Hobby eigentlich.
Das Schach war ein Hobby, allerdings eben irgendwo auch mehr als Hobby. Natürlich, ich war Arzt und als ich wirklich besonders viel spielte, dann habe ich gleichzeitig in all den Jahren, habe ich so ungefähr damals 80 Stunden im Krankenhaus gearbeitet in der Woche, also wirklich narrisch viel. Aber gerade wenn ich Notarzt nachts gefahren bin, dann gab es auch den sogenannten Freizeitausgleich, also von abends 8 bis früh um 8, das waren 12 Stunden, das war mehr als ein Urlaubstag. Das heißt, in der Zeit, in der ich mehr gearbeitet habe als je in meinem Leben im Krankenhaus, habe ich auch gleichzeitig sehr viel Urlaub gehabt. Und da habe ich im Grunde die ganze Zeit Schachturniere gespielt, überall auf der Welt.
Johnny, welche Assoziationen hast du, wenn du an Dr. Pfleger denkst? Autor, Fernseherklärer, Spieler?
Fernseherklärer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich erwische mich sehr häufig dabei, wie wenn ich in der Redaktion sitze, mir einfach nochmal so eine WDR-Sendung nebenbei anmache zu vielleicht auch einem Thema, was wir gerade behandeln, und das mir anschaue und mich inspirieren lasse und mir dann denke, naja, das ist so der Anfang gewesen dessen, was wir inzwischen auf allen Kanälen erleben, was Sie, Herr Pfleger, da gemacht haben. Das war was ganz Besonderes. Und ja, deswegen ist das sozusagen ja meine große Verbindung, meine große Bewunderung, wie das damals gemacht wurde.
Ja gut, wenn ich Sie beide so anschaue, Sie sind auch noch beide relativ jung. Und als ich noch Schach spiele, ich habe vorhin das Datum 1984 gesagt, dann kann ich mir vorstellen, dass das Spielen dann nicht so im Vordergrund bei Ihnen steht oder stand, wie nachher dann eben die Fernsehsendungen.
Ja. Ja, 1984 war ich auch noch nicht geboren, muss ich dazu sagen. Also da hat es noch 6 Jahre gedauert, bis ich dann. Aber mein Vater, selber auch Schachspieler, der ist jetzt 62 und der ist natürlich sozusagen mit ihnen aufgewachsen und hat auch dadurch seine Begeisterung am Schach gefunden.
Wir haben hier im Chat noch einen Hinweis auf den Beinamen der Zugbegleiter, den Sie auch so ein bisschen bekommen haben für das Erklären. Das war, glaube ich, die Zeit, die Ihnen den gegeben hat, wenn ich mich nicht
Ja.
irre, wo Sie ja seit über 40 Jahren diese Kolumnen schreiben. Und der Stoff geht Ihnen wahrscheinlich auch nicht aus für die Kolumnen, oder?
Nein, der Stoff geht nicht aus. Im Gegenteil, das ist, ich will nicht sagen, immer die Qual der Wahl, aber Stoff wäre überreichlich da. Also das ganze Schachleben ist so bunt und so reich, egal von der Geschichte, von der Kultur oder eben auch jetzt da das unmittelbare Spielen. Also insofern geht es nie aus. Natürlich zum Beispiel mein Fokus ist in der Zeit ein ganz anderer als in der Zeitschrift Schach. Ja, da geht es vor allem um die schachlichen Belange, um die aktuellen Belange und ich gehe gern schon mal ganz weit zurück.
Wenn wir nicht ganz so weit zurückgehen, sondern aktuell bleiben, es gibt momentan auf Netflix diese Sendung über Judith Polgar, diese Dokumentation, die eben ihren Aufstieg von einem kleinen Mädchen über den Olympiasieg mit der ungarischen Frauennationalmannschaft bis hin zum Sieg gegen Kasparov beleuchtet. Haben Sie mit Judith Polgar, also ich nehme nicht an, dass Sie es gesehen haben, aber haben Sie mit Judith Polgar Berührungspunkte gehabt, auch in Ihrer Zeit?
Durchaus. Also das ist wirklich lange her, aber die Familie Polgar, die war einige Male in Deutschland und gerade eben auch in München, also wo ich jetzt bin. Und da waren die, also damals gab es eine Schachcomputerfirma, Mephisto hieß die. Da wurde einiges mit den Polgas zum Beispiel gemacht. Und ich habe zum Beispiel mit der Xuxa Polgar, habe ich in Frankreich mal ein Turnier gespielt, Ju mit der Sophie Nie, die war aber auch wirklich sehr sympathisch. Und mit Judith habe ich sogar, also das werde ich für ewige Zeiten auch behalten, da führe ich 2-0. Und zwar einmal hab ich im Tischtennis gewonnen und einmal bei einem Schnellschachturnier in Nordhorn. Das ist folgendermaßen passiert, aber am Vorabend war in Köln beim WDR war eine Sendung und die Judith und wir sind dann irgendwie völlig übermüdet, kam sie dann in Nordhorn ans Brett, weil man dann von Köln nach Nordhorn noch fahren musste. Und ich habe sie am Morgen erwischt in einer Schnellschachpartie und konnte da gewinnen. Gott sei Dank am Morgen, am Nachmittag war sie dann schon etwas wacher.
Okay, und hier kommt im Chat der Hinweis, dass er auch bei Schach der Großmeister war und gespielt hat. Da müssen Sie ja dann sie auch gesehen haben.
Ja, da war sie eben dabei und insofern kam es dann auch, dass wir beide bei diesem Schnellschachturnier in Nordhorn damals spielten.
Okay.
Wie haben Sie das
Jetzt habe ich
damals
noch.
erlebt? Ja, Michael, sag du.
Nee, mach du. Ich wollte zu den Fotos überleiten, aber wenn du dazu noch eine Anmerkung hast, dann gerne.
Ja, ich habe eine Frage dazu. Und zwar, damals war das ja so, dass Judith Polgar sich in einer absoluten Männerdomäne durchsetzen musste. Wie haben Sie das damals erlebt? Also der Umgang der anderen männlichen Schachgroßmeister mit dieser jungen Frau, die da in die Männerweltrangliste vorstieß? Vor allem, wenn man auch sozusagen heute sieht, was das für ein großes Thema ist, Frauen- und Mädchenschach.
Ja, also gut, da hat sich sicherlich einiges geändert. Also Sie wissen wahrscheinlich auch, dass Kasparow durchaus auch despektierlich über die Frauen, und er sprach ja gar von den Polgar-Schwestern, von dressierten Hunden. Oder auch Spassky eben dann so, ja, für eine Frau spielt sie ganz gut. Also solche Bemerkungen waren damals gang und gäbe und da hat sich einiges geändert. Ich glaube ja auch, ich habe zwar die Sendung jetzt, diese Netflix-Sendung nicht gesehen, aber da ist ja da doch der ganze Kommentar von Kasparow wesentlich freundlicher, als es eben auch war.
Ja. Ja, dann hatte ich gerade eben schon angekündigt, Sie waren so nett oder Ihre Tochter war so nett, mir Zugriff auf ein paar Bilder aus Ihrer Schachkarriere zu geben. Die meisten sind von den letzten 3-4 Jahren, aber ich habe noch ein paar alte. Und das ist jetzt wahrscheinlich sogar eine Überraschung für Sie. Deswegen schauen wir mal, was da alles hervorkommt. Und die Idee wäre, dass wir die Bilder anschauen und Sie einfach sagen, was Ihnen da in Sinn kommt. Und ja, das ist Ihre Schulklasse zum Thema Mädchen, ne? Wenig Mädchen damals.
Nein, also in der Grundschule war absolut damals vollkommen getrennt Jungen und Mädchen. Und das ist aber hier jetzt in der höheren Schule, in der sogenannten Obrealschule war das damals. Und da war es aber auch noch vollkommen getrennt. Es war eine reine Jungenschule, da gab es keine Mädchen. Es gab auch die reinen Mädchenschulen. Also das war wirklich in der alten Zeit, da gab es noch keine gemischten Schulen oder Klassen.
Ja. Welche Rolle hat Schach da gespielt in der Schule damals?
Überhaupt keine. Natürlich habe ich damals auch schon Schach gespielt. Also mein Gott, hier bin ich wahrscheinlich so 11 Jahre. Oder lass mich mal schauen.
Sind Sie der ganz rechts außen oder ich habe Sie gar nicht gefunden?
Ja. Also ich muss sagen, also dieses Bild, ich will nicht sagen, ist mir unbekannt. Also es ist wirklich, ich bin erstaunt über dieses Bild. Ja, ich bin wahrscheinlich wirklich ganz rechts außen der. Ja, und so hast du,
ja. Also das war der einzige Schachspieler.
Das war eine, ja. Und das Schach spielte überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was wir vielleicht machten, waren zusammen in der Klassenmannschaft Fußball spielen. Aber nein, also Schach spielte keine Rolle, außer dass ich eben damals schon gerne und viel Schach gespielt habe, das ja.
Hier kommt noch im Chat ein Verweis auf die Diplome. Johnny, hast du auch das Bauerndiplom und Turmdiplom und Königsdiplom damals gemacht in deinen Anfängen?
Ja, das habe ich gemacht.
Guter Mann, der hat es gemacht.
Ja, das war im Verein und das wurde auch ganz ordentlich damals in dem Verein, in dem ich inzwischen auch wieder spiele, für den ich heute auch schon Mannschaftskampf hatte, für den SK Marmsdorf in Hamburg. Da wir wahrscheinlich absteigen, muss ich also den ganz häufig erwähnen, dass es zumindest irgendwie positive Resonanz gibt. Genau, also da haben wir das ganz seriös gemacht. Da hat der Jugendtrainer das dann rausgeholt zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann haben wir da die Prüfung abgelegt.
Ja, und das ist dieses Buch Zug um Zug, ne, was ja auch...
Wir müssen nicht unbedingt in der Vergangenheit reden. Das gibt's nach wie vor, ist nach wie vor das offizielle Lehrbuch des Deutschen Schachbundes, wo man auch die Diplome erwerben kann.
Genau, und ich habe das auch in meinem Buch, habe ich die auch eingebaut und immer mit dem Verweis, ne, also die Lösung an den Deutschen Schachbund senden und dann bekommt man da seine Auszeichnung entsprechend.
Ja, also da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote. Das war bei einer der Mitautoren bei Zug und Zug ist Eugen Kurz. Und Eugen Kurz war auch sehr befreundet mit Robert Hübner. Und ich erinnere mich noch, wir saßen dann bei Eugen Kurz in seiner Münchner Wohnung in der Küche. Und da war Robert Hübner und Eugen Kurz eben und ich. Und da kamen die Aufgaben vom Deutschen Schachbund für Zug um Zug. Und der Robert Hübner hat sich köstlich amüsiert über die Aufgaben, die der Deutsche Schachbund da stellte für das Bauerndiplom oder weiß ich was. Also das hat ihm so richtig gut gefallen.
Das war ihm zu einfach dann wahrscheinlich, ne?
Hübner war ja sehr. Das war sicherlich nicht allzu schwierig für ihn. Ja, das nehme ich auch im Nachhinein an. Aber einfach, ich will jetzt hier nicht despektierlich werden, aber nicht unbedingt war er immer von der Qualität der Aufgaben so ganz angetan. Okay. Aber das war in der schlechten alten Zeit. Heute ist alles viel besser.
Gut, dann haben wir hier 1960 war das, glaube ich, dritter Platz bei den bayerischen Meisterschaften, eine Ehrung für Sie. War das so Ihr Durchbruch in die nationale Spitze?
Also das ist auf jeden Fall Bayern, das ist ganz klar, weil auch der Höch zum Beispiel dabei ist. Aber
ja. Bisschen klein jetzt, ich kriege
also
nicht größer.
Sie haben Fotos hier rausgesucht. Ja, aber nein, ich glaube noch nicht, sondern nachher dann, es war, als ich deutscher Jugendmeister wurde und dann zur Jugendweltmeisterschaft fuhr und zum Beispiel in einer Vorgruppe mit Wladimir Hort auch, und der ist überraschend damals ausgeschieden sogar und hat sich da nicht qualifiziert. Das war natürlich eine riesen Enttäuschung, weil er war der absolute Favorit auch damals schon. Also da glaube ich, wenn, dann war eher das so der Durchbruch. Aber vor allem eigentlich dann die deutschen Meisterschaften 1963 und 65, wo ich jeweils, 63 war ich noch bei der Bundeswehr und mit erster bis zweiter jeweils war. Und dann 1963, dadurch kam es dann zur Schacholympiade, ich war in der Mannschaft dabei, 64 zum Beispiel Tel Aviv und dann 65 eben auch mit Unziger zusammen gewonnen.
Ja, also deutscher Meister. Und hier haben wir Sie 1970 bei der Studenten-WM in Haifa, ganz rechts. Haben Sie da noch Erinnerungen?
Ja, also ich erinnere mich überhaupt an, sowohl an die Studenten-WM in Haifa, erinnere ich mich sehr gerne. Das beste Ergebnis, also am ersten Brett haben der Ken Rockoff, das ist heute ein berühmter Wirtschaftswissenschaftler in den USA, also und ich zusammen, und ich habe gegen Ken Rockoff auch eine sehr schöne Partie damals gewonnen. Aber überhaupt Israel war, ich habe mich rundum wohl gefühlt, sowohl bei dieser Studentenweltmeisterschaft als auch schon 1964 bei der Schacholympiade in Tel Aviv. Da war ich auch eine ganze Zeit lang vorher schon, bin überall durchs Land getrennt. Also an Israel damals habe ich wirklich nur gute Erinnerungen. Ich war dann auch zum Beispiel in der deutsch-israelischen Freundschaftsgesellschaft und das spielte lange Zeit eine große Rolle in meinem Leben auch.
Ja, dann haben wir Sie ein paar Jahre später, 1980, Schacholympiade auf Malta. Das ist so auch so die, ich sage mal, die Frisur, wo ich Sie da irgendwie so kenne, ne? So mit dem Bart und mit der großen Brille und wie man es auch dann später in Schach der Großmeister sie kennt.
Ja, da hat sich einiges im Laufe der Jahre immer wieder geändert. Und jetzt gerade 1980 an die Schacholympiade in Malta erinnere ich mich nicht so gerne, weil das war mein schlechtestes Resultat überhaupt bei Olympiaden. Sonst habe ich, meine ich, bei den Olympiaden immer ständig gespielt. Aber in Malta, das war gar nicht gut. Aber da zum Beispiel auch die deutsche Mannschaft war nicht besonders. Aber der Hajo Hecht, der spielte zum Beispiel da sehr gut in Malta.
So, hier wird in der Chronologie angemerkt, dass noch Bilder von Bobby Fischer fehlen. Gut, die habe ich nicht gehabt, aber das können Sie vielleicht nochmal erzählen, denn Sie hatten tatsächlich Bobby Fischer bei sich zu Hause. Das ist ja nicht ganz gewöhnlich. Also wie kam es denn dazu?
Das Bild müsste eigentlich im Archiv auch dabei sein. Ja, der Bobby Fischer, der war eine Woche, der war 1960 nach der Schacholympiade in Leipzig, kam er eine Woche nach Bamberg, war Gast bei Lothar Schmidt. Und in dieser Woche, dann habe ich ihn auch teilweise so betreut und wir sind durch Bamberg gezogen und zum Beispiel auch im Dom und so. Und er war auch bei mir zu Hause, haben wir Mittag gegessen und dann nachher Blitzpartien gespielt und er hat mich etwas misshandelt da bei der Gelegenheit. Aber das war mit Bobby Fischer. Aber damals konnte man wirklich noch gut mit ihm umgehen. Und ich habe also aus dieser Zeit zumindest habe ich gute Erinnerungen. Natürlich war er schon damals äußerst exzentrisch, eigen, hat sich als den besten Spieler der Welt angesehen, was er um die Zeit natürlich mit Sicherheit noch nicht war. Zum Beispiel wurde er vorher, bevor er nach Bamberg kam, bei der Olympiade in Leipzig, wurde von Thal und Petrosian in Blitzen misshandelt, so was er mir dann antat. Aber aber er war natürlich schon ein sehr, sehr guter. Und wenn man ihn fragte, wer ist der beste Spieler der Welt? Ja, mein Gott, was soll die Frage? Ich natürlich, ja. Und, aber er war durchaus noch umgänglich und es hat sich ja leider, ja, wirklich sehr, sehr geändert. Und dieser irgendwo Verfall auch von Bobby Fischer, das ist einfach tragisch und traurig.
John, war denn der normalste Schachweltmeister, den Sie kennengelernt haben? Also so ein bisschen Exzentrik oder Ihre eigene Art haben Sie ja alle. Wo hatten Sie das Gefühl, dass es einer, den könnte man auch so in der Kneipe sozusagen wie einen normalen Menschen kennenlernen?
Ich glaube, einige, also zum Beispiel Spassky. Ja? Spassky war äußerst umgänglich, humorvoll. Also Spassky wirklich, den habe ich gemocht. Wir waren auch, ja, kann man ruhig sagen, auch befreundet. Und aber auch Thal voller Humor. Und also gerade Thal und Spassky sind Schachweltmeister, die ich sehr, sehr schätze. Mit wem ich auch, aber immer die Frage ist natürlich normal, das ist so ein Begriff, aber auch Kasparov und Karpov, mit denen war natürlich auch in den 80er Jahren bei den Weltmeisterschaften, damals war das Fernsehen noch sehr dabei, wir waren oft in der ganzen Sowjetunion, auch in Aserbaidschan oder in Georgien, aber eben natürlich auch in Moskau. Und mit denen konnte man durchaus gut auch reden, obwohl sicherlich gerade auch, ja, manchmal sicherlich auch nicht ganz einfach. Und zum Beispiel so jetzt die Meinungen von Karpov, die er heutzutage verficht oder als Teil der ganzen Nomenklatura und der Duma und all dem, das sind Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Aber da hat sich eben, mein Gott, einiges geändert durch den Krieg von Russland in der Ukraine.
Wir haben ja wieder mit Hans Niemann jemanden, der sehr exzentrisch ist. Sehen Sie da Parallelen von Bobby Fischer zu Hans Niemann in deren Art, wie Sie sich selber sehen, aber auch wie Sie nach außen kommunizieren?
Ich kann zu Hans Niemann gar nichts sagen. Ja, ich kenne ihn überhaupt nicht. Also ich kenne nur wirklich das, was von ihm geschrieben wird. Und ich muss sagen, also er war mir von vornherein auf den Bildern, aber wohlgemerkt, alles nur Bilder, war er mir nie sympathisch. Und insofern, ich glaube auch nicht, dass er in irgendeiner Weise mit Bobby Fischer zu vergleichen ist. Bobby Fischer war wirklich was ganz, ganz Eigenes mit einer äußerst schwierigen Kindheit. Und er ist einen ganz, ganz eigenen Weg gegangen und leider eben am Schluss eben, ja, ich weiß nicht wie. Aber insofern, ich glaube es eigentlich nicht.
Es gibt ja immer die Frage nach dem größten Schachspieler aller Zeiten, der GOAT, ne, der Greatest of All Times. Es gibt drei Kandidaten, Fischer, Kasparov und Carlsen, die immer wieder genannt werden. Für wen würden Sie sich entscheiden?
Ja, da ist natürlich wirklich, was der Kasparov auch mal sagte, man kann nicht von verschiedenen Generationen oder Jahren die Leute miteinander vergleichen, auch in der Spielstärke. Aber natürlich, viele spricht heutzutage, glaube ich, wirklich für Carlsen. Das ist fantastisch, was der macht und wie er jetzt fast schon auf seine alten Tage, ich glaube, er wird auch schon 34 oder 35, was der da noch, wie er das immer wieder schafft, sich zu behaupten. Also das ist ja alle Ehren wert. Und Kasparov natürlich auch in seiner Zeit. Es war, was der alles geschafft hat. Und Bobby Fischer auch zu seiner Zeit eben, wie er also da auf dem Weg zur Weltmeisterschaft gegen Spassky, wie er Taimanov, Larsen jeweils mit 6-0 abfertigte, auch dann Petrosjan noch äußerst souverän abfertigte. Es ist wirklich, also Bobby Fischer war auch ein, also ich glaube, es ist sehr schwer zu vergleichen und alle waren ganz sicherlich sehr große Spieler.
Wissen Sie noch, wann und was Sie hier mit Kasparov gefachsimpelt haben? Also da steht 1987 irgendein Hotel, Atlantik Hotel?
Das ist 87, das ist in Sevilla. Das war bei der Schachweltmeisterschaft in Sevilla. Das war also gegen Karpov. Und da haben wir uns offenbar, ja, das war die Stellung in der Partie, die eben Kasparov dann gewann. Und da haben wir uns also sicherlich darüber unterhalten. Aber was wir da, keine Ahnung. Aber man kann es vielleicht so sehen, dass es gibt über Kasparov, da sagte mal der Estrin, der mochte ihn nicht. Das war so ein Parteigänger von Karpov. Estrin war mal Fernschachweltmeister. Und der sagte damals, ja, der Kasparov, der versteht zwar viel von Eröffnungen und das, da ist er fantastisch und auch im Mittelspiel, wenn er Angriff hat, aber vom Endspiel hat er im Grunde keine Ahnung. Und was der Kasparov wirklich kann, ist immer, und deswegen, das erinnert mich jetzt hier, dieses Demobrett, sein Springer nach E5 stellen und dann schlägt er die Leute tot. Und so war es also auch in dem Fall gegen Karpov. Der Springer ist auf E5 und er hat auch dann gewonnen. Also da ist sogar ein bisschen was dran mit dem Springer E5 und Kasparov.
Ach, wenn es so einfach ist, ne?
Wenn es so einfach ist, ja, ja, ja,
ja. Johnny, da lernst du als Spieler glaub, auch noch was hier. Ne?
Von Tadakova viel früher gibt es dann auch so, ja, mit einem Springer auf E5 gewinnt sich die Partie ganz von alleine.
Ich dachte immer, der Springer auf F5 wäre so ein guter. Aber
vielleicht haben Sie recht mit Ihrem Springer auf F5 und ich habe mich einfach mit um ein Feld
Nee, also um Gottes Willen. Das
leider nicht eher, um Gottes Willen, nein.
Da glaube ich eher Ihnen. Okay, also auf jeden Fall Kasparov, großartiger Spieler. Und hier haben wir noch einen großartigen Spieler, das muss 1999 beim Ärzteschachturnier in Baden-Baden, wenn das stimmt. Kann das sein?
Das ist schon möglich. Der Kotschnoi, der war zweimal beim Ärzteschachturnier dabei, hat sich sehr wohl gefühlt. Die Petra, seine Frau, die war ja auch für eine Arzneimittelfirma, war sie Ärzteberaterin. Und also er hat sich damals sehr wohl gefühlt, hat simultan gespielt und ich weiß gar nicht, da zeigt er eben, keine Ahnung, was er da zeigt. Auf jeden Fall zeigt er was, das sehen Sie. Und ich erinnere mich noch, also wir haben immer bei den Ärzteschachturnieren haben zwei Großmeister simultan gespielt. Wobei eben eine pro domo Ehe, das war also immer ich einer der Großmeister. Und meistens wollten doch eher mehr gegen mich spielen als gegen den anderen Großmeister. Und aber als Kotschnoi kam, dann wollten alle gegen Kotschnoi spielen. Und für mich blieb wenig übrig. Und dann habe ich eben gesagt, ja, die sollen sich doch das gut überlegen. Und Viktor Kotschnoi hat nicht umsonst den Beinamen Viktor der Schreckliche, den hat er sich redlich verdient. Und habe also so einiges erzählt, wie er zum Beispiel auf Kuba beim Simultan selbst hat ihm nahegelegt, aus diplomatischen Gründen gegen Che Guevara Remis zu spielen. Aber nein, er hat ihn geschlagen und dann nochmal geschlagen bei Turnieren in Havanna. Das waren damals sehr berühmte Turniere auf Kuba. Und das hat mir eben dann, ja, und das, nein, so war es dann. Und ich erzählte eben, wie schrecklich der Viktor Kotschnoi sei. Und er kam dann zu mir und hat mir das von Kuba auch noch erzählt. Und aufgrund dessen sind dann doch noch einige von Kotschnoi zu mir zurückgewandert. Und aber natürlich Kotschnoi, er war also ein fantastischer Mann und ein Riesenspieler und verständlich, dass jeder gegen Kotschnoi spielen will.
Hier kommt noch eine Frage rein.
Dieses Jahr auf das deutsche Ärztemeisterschaft, denn da werden die Chess Tigers dieses Jahr den Schachstand machen. Also da freue ich mich schon sehr, weil ich offensichtlich kein Arzt bin. Also ich habe nur die Möglichkeit, über diesen Schachstand da mal dabei zu sein. Und deswegen freue ich mich dieses Jahr schon sehr. In Bad Homburg wird das dieses Jahr stattfinden.
Aha, ja, dann freue ich mich gleich mit, denn für mich ist es neu. Ist es jetzt gerade entschieden da? Ich weiß es nicht. Also ich war bei den...
Das ist 12. April.
Ja, ja, das ist im April, aber das, also Sie machen den Schachstand dann, ja?
Ja.
Ah, sehr schön. Ja, das war immer jahrelang, haben immer das Ehepaar Mädler, die haben den Schachstand gemacht. Aber es ist irgendwann, ist eben das Alter, fordert dann doch sein Tribut. Aber sehr schön, gute Nachfolge für Mädlers.
Prima. Also, hier kommt noch eine Frage rein, die jetzt schieben wir mal zwischen rein. Was sagen Sie zu Vincent Keimer, mittelfristig der nächste WM-Herausforderer?
Ui, also der nächste Frage. Nein, das ist natürlich unmöglich zu sagen. Denn es gibt so viele, die so riesig gut spielen. Und leider wirklich hat er es ja nicht in der geschafft, jetzt sich zu qualifizieren fürs Kandidatenturnier. Es ist sehr schade, aber natürlich gleichzeitig sehr erfreulich, dass Matthias Blühbaum es geschafft hat, und zwar wirklich verdient geschafft hat. Und er hat ja auch in Wijk aan Zee gezeigt, wie gut er spielen kann. Und er wird jetzt, glaube ich, wirklich auch als ein sehr ernsthafter Kandidat angesehen. Aber natürlich, Vincent Keimer ist unzweifelhaft der Beste in Deutschland, immerhin die Nummer 4 der Welt. Und ich persönlich freue mich, weil ich glaube, er ist wirklich ein sehr netter, junger Mann. Und dass er das geschafft hat, es war ja auch nicht vorherzusehen, dass er im letzten Jahr so einen kometenhaften Aufstieg an die Weltspitze da macht. Denn gerade Wunderkinder, das ist unvorhersehbar. Manche versinken dann irgendwann wieder oder landen in der Versenkung. Und ganz die allerwenigsten schaffen es. Aber Vincent Keimer, er ist wirklich auch vernünftig. Ich glaube auch mit guten Eltern. Den Vater kenne ich auch so ein bisschen. Wir haben uns öfter unterhalten. Also das alles macht einen sehr soliden, einen sehr guten Eindruck bei ihm. Vom Schachspielen, das kann ich nicht beurteilen. Aber auch das ist natürlich, das wir wissen alle, er ist ein Riesenschachspieler.
Ja, vom Schachspieler Keimer zum Fußballspieler Helmut Pfleger. Das heißt, es gibt bei Ihnen nicht nur den Denksport, sondern Sie spielen da auch gern mal, treten da auch gern mal gegen den Ball oder haben es getan. Ich habe jetzt hier stehen, alte Herren Elsendorf.
Das ist richtig, was Sie da stehen haben, ja. den Ältesten von den alten Herren, der wird halt dann der Kapitän und der darf bei der Begrüßung dann die Hand schütteln. Ja, das war also bei den alten Herren, ich habe Jahrzehnte bei den alten Herren in Elsendorf gespielt, wobei im Fußball ist man so ab 30 ja schon ein alter Herr, ist natürlich auch abstrus geradezu, so ein 30-Jähriger kommt da an und ist dann alter Herr. Einmal sogar, da war wirklich, es fehlte bei uns irgendjemand, mein Sohn war dabei und der hat dann, ich glaube, er war 17, der hat dann bei den alten Herren mitgespielt, aber ich habe das durch mein Alter, wenn man den Durchschnitt dann sieht, konnte ich das leicht wettmachen. Aber ich habe wirklich gerne bei Elsendorf Fußball gespielt, viele Jahre, trotz bescheidener fußballerischer Künste. Aber das war wirklich in einer sehr netten Mannschaft. Ich habe auch ein paar Mal dort simultan gespielt, also Schachsimultan. Jetzt letztes Jahr noch zum Beispiel. Also auch da ist es wird durchaus nicht nur Fußball gespielt, sondern auch Schach dann gelegentlich.
Haben Sie im Fußball einen Herzensverein, Bayern München, oder ist es da einen anderen Verein?
Ja, da mein Sohn jetzt aus dem Zimmer draußen ist, kann ich ruhig sagen, es ist nicht mehr, weil der ist absolut für Bayern München. Und bei mir, die Nachbarn sind alle absolut 1860. Also wenn, dann geht's eher. Aber grundsätzlich eher der fränkische Verein, 1. FC Nürnberg, also der Club, wenn überhaupt, dann da am ehesten. Früher war es natürlich auch Bayern München. Aber also zum Beispiel da, nein, na gut, das wären jetzt Anekdoten von meinem Sohn, der einmal sich weigerte, als dann von Borussia Dortmund, als die deutscher Meister waren, da gab es eine Briefmarke, die dann den Brief dann einzuwerfen mit der Briefmarke von Dortmund, so weit ging das. Andererseits natürlich dadurch viele, viele Jahre, ich glaube fast 20 Jahre Kommentar in Dortmund, die hinterlassen natürlich auch ihre Spuren Und das war schon ja was Besonderes. Und da wurden wir dann sogar zum Spiel vom BVB dann eingeladen ins Westfalenstadion und durften da zuschauen. Ja, also das war schön. Oder ich habe zu Hause dann einen Fußball mit den Unterschriften aller Dortmunder Spieler. Ja, das war ja zu meinem 60. Geburtstag war das damals. Das muss also das Jahr 2003 wohl gewesen sein, wenn ich mit der Rechnung noch so hinkomme.
Okay. Aber die schönste Nebensache der Welt ist natürlich nicht Fußball, sondern Schach. Und wir sehen Sie hier ganz versteckt, ganz oben. Und also kennen Sie das Bild? Sagt Ihnen das was? Oder?
Ja, das sagt mir, ich kenne das Bild nicht, aber das sagt mir durchaus was. Das war, als der Carlsen zum 70-jährigen Jubiläum der Zeit an 70 Brettern simultan spielte, unter anderem auch gegen Felix Mackert oder gegen Peer Steinbrück. Und ich habe oben dann teilweise so Sachen am Demobrett gezeigt. Und also insofern ist es irgendwo da oben.
Genau, da oben sind sie ganz klein.
Ah ja, da hinten, da. Ja. Ja.
Und hier
da,
ist Carlsen
dann. Das war höchst beeindruckend. Ich glaube, er brauchte gerade 6 Stunden, um gegen 70 Leute zu spielen. Er hat nur eine verloren und 2 Remis. Also, und es war wirklich alle, die Gegner waren weitgehend, glaube ich, alles andere als Fallobst. Also, und wie schnell auch er dann, also so viele Kombinationen aufs Brett zauberte, das hat mich höchst beeindruckt, wie der Carlsen da spielte.
Johnny, du mit der körperlichen Fitness von Carlsen, hättest du doch das auch zum Großmeister geschafft, oder?
Ach, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist mehr die Trainingsfaulheit, die mir da im Wege steht. Denn auch wenn mein körperlicher Zustand, also sage ich mal, nicht jetzt der fitteste ist, glaube ich, dass ich durch meinen Kampfgeist immer ganz gut was wettmachen kann. Es ist einfach wie heute auch, wenn man mit Weiß nach 5 Zügen einfach schlechter steht, dann sieht man, dass man nicht genug an seiner Öffnung gearbeitet hat. So wie heute kriege ich das ab und zu noch durch meinen Kampfgeist rausgerettet. Ja, aber ich glaube, es sollten mehr, ein bisschen mehr Eröffnung und so weiter, würden der Sache auch ganz gut tun.
Okay. Also das erinnert mich wirklich an mich selbst, weil ich von Eröffnungen nie was, und der Klaus Daiger zum Beispiel sagte, und mein Gott, am Brett von Helmut, da konnte man da die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie er dann wieder stand. Und also ja, nach 5 Zügen oder so, ja, dann irgendwie verdächtig oder schon jenseits von Gut und Böse, aber dann eben, vielleicht ist es ähnlich, Kampfgeist, Zähigkeit, Ausdauer, und dann kann man doch noch so manches eben noch deichseln.
Genau so ist es.
Da müsste doch eigentlich Chess 960 was für Sie sein, wenn Sie sagen, ja, Eröffnungen nicht so, aber danach dann schon. Haben Sie das mal gespielt, also Schach 960 oder Freestyle Chess, wie man ja jetzt heute sagt? Wie stehen Sie dazu? Ja.
Nein, ich habe es nie gespielt, aber es ist einfach, wurde populär, vor allem, ich will fast sagen, nach meiner aktiven Zeit, und mich dann auch nochmal da, man muss sich ja doch damit richtig befassen, auch mit den eigenen Regeln, Rochade-Regeln, und insofern, nein, ich habe mich nie damit beschäftigt, aber ich finde es eine gute Sache, weil es ist auch eine Belebung wirklich unseres Schachs. Nicht, dass unser Schach jetzt, so wie Capablanca das vorhersagte, irgendwann vielleicht ein Remis-Tod sterben wird. Aber, und zum Beispiel Weigandsee hat ja jetzt wieder gezeigt, wie alles weit weg von irgendeinem Remis-Tod und gerade durch die Computer vielleicht sogar viel vielfältige Bilder sogar jetzt, also Stellungsbilder aufs Brett kommt. Zum Beispiel, vorhin haben wir von Vincent Keimer H2, H4 und was Kramnik, auch solche, früher uns wären die hätten wir eins auf die Finger gegeben, wenn man H4 spielt und solche Sachen, und heute ist es gang und gäbe. Das ist also in den besten Kreisen ist es durchaus über das gemacht.
Entwickelt sich weiter, ja. Hier sind Sie bei einem Vortrag, wo Sie auf ein Buch verweisen, das Sie, glaube ich, geprägt hat, wenn ich das so richtig sehe, von Martin Beheim.
Beheim Schwarzbach.
Schwarzbach?
Ja, das ist Martin Biheim-Schwarz. Das ist Gnauer Schachbuch. Das ist das erste Gnauer Schachbuch. Und das hat mich wirklich, ich überlege gerade, ach, das war wahrscheinlich mit Paul Werner Wagner bei einem Gespräch da in Berlin.
2018 Bad Homburg, Vortrag Ärzte-Schachmeisterschaft.
Aha, ja, dann lag ich mal wieder falsch, ja. Also dann war das mit Michael Nägele sicherlich. Und aber bleiben wir bei dem Buch, da liege ich auf jeden Fall richtig. Und Martin Biheim-Schwarzbach, das war also so ein Schriftsteller und ein sehr illustrer Mann. Und mich hat eben begeistert seine Partiekommentare und Einführung in seinem Gnauer Schachbuch. Und ja, das hat mir so gefallen, die ganzen Formulierungen, wie er das dann so erklärte. Und ich glaube, das hat durchaus auch abgefärbt. Es gab übrigens danach, in der Nachfolge, gab es nochmal ein Gnauer Schachbuch von Unziger und Jakob Silbermann. Aber das ist, glaube ich, bei weitem nicht so populär geworden wie dieses ursprüngliche Gnauer Schachbuch. Und Martin Biheim-Schwarzbach, der hat auch in Hamburg hat er gespielt und gut gespielt. Das war also auch ein ordentlicher Vereinsspieler, aber nicht irgendwie schachlich eine Koryphäe.
So, dann haben wir ein Bild aus München. Das sind Sie jetzt selber nicht drauf, aber ich weiß, Sie waren vor Ort. Da gibt es andere Bilder, die das zeigen, auch 2018, Münchner Schachstiftung. Können Sie dazu was sagen, zu Ihrem Engagement?
Da kann ich sehr viel sagen. Und zwar zum einen, meine Frau arbeitet in der Pfennigparade. Das ist eine große Behinderteneinrichtung in München. Und ich selbst bin jedes Jahr, ich spiele zweimal im Jahr simultan dort gegen Behinderte von der Pfennigparade. Und dann haben die auch eben jedes Jahr ein Turnier. Und da bin ich auch immer dabei. Und zum Beispiel, ich sehe hier gerade ganz rechts im blauen Kleid, das ist die Jana Dengler, die jetzt in Singapur ist und dort sehr viel für Schach in Singapur macht und sehr beliebt ist an ihrer großen Schule. Und dann zum Beispiel auch da im Vordergrund, der sich so bückt, das ist der Direktor jetzt von der Pfennigparade, der Herr von Moreau, ein sehr feiner Mann auch. Und der schaut sich den Pokal an. Aber wenn Sie dahinter sehen, dann der Mann, der so auch freundlich lacht, das ist Richard Lutz, bis vor einiger Zeit noch der Bahnchef. Und er war ein hervorragender Schachspieler. Er hat in der Jugend, hat er sogar Deutschland vertreten bei einer Jugendeuropameisterschaft und durchaus gut hat er das gemacht. Also er musste sich wirklich entscheiden, soll ich vielleicht weiter Schach spielen? Und gut, er hat sich dann doch für den bürgerlichen Beruf entschieden. Aber er war da auch dabei und es war wirklich erstaunlich, dieser Mann, der Richard Lutz, der so viel um die Ohren hat und einen narrisch angestrengten Arbeitstag immer hatte. Und der hat sich 4 bis 5 Stunden Zeit genommen bei diesem Turnier in der Pfennigparade, um und mit jedem ein freundliches Wort, also auch, ich habe sehr gut, jetzt zum Beispiel ist von der Münchner Schachstiftung, wird ein Abendessen, ein sogenanntes Charity-Event sein. Und da sind auch Freunde von meiner Frau und mir im Rollstuhl dabei, die auch Schach spielen. Und da war er eben auch dabei und wirklich... Ich schätze den Richard Lutz außerordentlich. Wir haben auch vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir ein Benefiz-Simultan in Hamburg gespielt für Flüchtlingskinder. Und es war eine Freude, mit ihm so alternierend simultan zu spielen. Und dann, was mich besonders freute, letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft in München, da die Vincent Keimer also souverän gewonnen hat vor Blühbaum. Und Da gab es dann danach noch einen sogenannten prominenten Wettkampf, ein Großmeister mit jeweils einem Prominenten. Und ich habe mich sehr gefreut, als wir zusammenkamen, der prominente Richard Lutz und mich als wirklich mit Abstand der älteste Großmeister, der zwar noch weiß, wie die Züge gehen, aber... Und wir haben dann, und es ging erfreulich gut, und im Endspiel sind wir dann auf Vincent Keimer und den Regisseur von Naso, auch ein guter Schachspieler, getroffen. Und es war dann schließlich ewiges Schach und in beiderseitiger hoher Zeitnot unentschieden. Und wir haben gemeinsam dann dieses Turnier gewonnen. Also es ist einer meiner schönsten Erfolge, und mit Richard Lutz zusammen, der wirklich also ein guter Freund ist.
Ja, und es zeigt ja auch, dass Schach eben nicht nur Leistungssport ist, sondern eben auch diesen inklusiven und diesen verbindenden Charakter einfach hat, ne? Als soziales Instrument sozusagen.
Ja, also in dem Fall wirklich gerade bei den Behinderten, wie wichtig das denen doch auch sein kann, da zu spielen. Und das, die ich auch fördern. Und gerade die Jana, die Sie hier rechts sehen, die hat viel gemacht. Die war nicht nur in den Grundschulen, sondern eben auch immer wieder, die ist befreundet auch mit, und einer meiner Freunde, Werner Schwarz heißt der, auch ein guter Schachspieler, der hat mir gesagt, die Jana, die käme jetzt sogar im Februar nach München. Ich weiß es noch nicht.
Ja. Okay, ja, vielleicht treffen Sie sich. Schauen wir mal. Hier haben Sie drei andere Schachlegenden getroffen. Johnny, du erkennst die wahrscheinlich auch alle auf einen ersten Blick, oder?
Also ich glaube, ich erkenne noch Robert Hübner natürlich, ist klar. Ich glaube, daneben Helmut Pfleger ist Rainer Knaack, wenn ich das richtig sehe. Mein Bildschirm ist nicht so groß.
Genau. Die Szene ist richtig, ja.
Den dritten im Bunde erkenne ich nicht.
Ja, da sind Sie noch viel, viel zu jung. Da war Nein, der Hajo Hecht, das ist also da der ganz rechts, der ist sogar noch älter als ich. Und der hatte gegen Rainer Knaack, haben die zwei Partien gegeneinander gespielt. Und es ist bei der Gelegenheit, ist dieses Foto entstanden. Da war übrigens auch der Pierre Steinbrück, war auch zum Beispiel dabei.
Und mit dem Hajo Hecht?
Das ist sehr interessant, weil den Hajo Hecht, das ist ein Name, der mir so häufig, der mir natürlich total geläufig ist, aber anscheinend hatte ich gar kein Gesicht zu ihm. Er auch ein großer Spieler und der ja aber auch lange, lange noch aktiv war, wie man ja hier sieht. Also dessen Liebe zum Spiel scheint so riesig zu sein, dass ich habe den noch immer in Tabellen gesehen und dass er Turniere mitgespielt hat. Hatte mal einen Schüler aus seinem Verein, der sagte, der sei da auch noch total engagiert. Also das ist so eine dieser verborgenen deutschen Schachlegenden.
Ja, ich glaube wirklich. Und er ist einer, der eben von der uralten deutschen Mannschaft, ist er eben auch einer der drei Überlebenden. Klaus Daiger, der ist noch mal ein Stück älter als der Hajo, 5 Jahre. Und der Hajo dann und ich selbst, während Robert Hübner eben gestorben ist und schon länger eben Unzicker und Lothar Schmidt. Das war dann, wenn man so will, die Sechsermannschaft. Aber mit Hajo Hecht, also wir treffen uns auch so alle 2-3 Wochen immer zum Mittagessen noch mit anderen Freunden und machen dann eben auch so Blitzpartien. Also jetzt zum Beispiel, was haben wir denn überhaupt? Am 27. Februar ist ein Bundesliga-Wochenende in München und da kommt der Reiti Spierig auch und der will noch ein Olympiabuch schreiben und will den Hajo Hecht und mich befragen zu unseren Erinnerungen an die Schacholympiaden. Also da treffen wir zum Beispiel Reiti Spierig und da ist der Hajo eben auch. Und da er ein besseres Gedächtnis als ich hat, wird er vor allem reden, nehme ich an.
Ja, prima. Ja, auf jeden Fall hier vier großartige deutsche Schachlegenden auf einem Bild. Und diesen Mann hatten Sie auch gerade erwähnt.
Ja, genau. Der war eben auch dabei und dann mit der Steinbrück. Dann haben wir eben auch so ein bisschen gespielt. Also Pierre Steinbrück, den schätze ich außerordentlich. Ich habe sehr, sehr bedauert, dass er damals nicht Bundeskanzler wurde, sondern eben ja, Angela Merkel unterlag. Er ist meiner Ansicht nach ein so tatkräftiger und kluger Mann, der die Dinge auf den Punkt bringt und nicht dieses übliche Politikergeschwätz macht. Und er ist auch ein guter Schachspieler. Er hat immer gerne gespielt und er hat einmal zum Beispiel, das war sogar in der Bonner Bundeskunsthalle, hat er gegen Wladimir Kramnik, hat er dann eine Partie gespielt. Und natürlich hat er die Partie verloren unter Turnierbedingungen, aber er hat sich lange sehr gut gehalten und hat eben gezeigt, dass er wirklich was vom Schachspiel versteht.
Mhm. Ja, jetzt haben wir noch ein Bild mit Vlastimil Hort, der ja verstorben ist. Und welche Beziehung hatten Sie zu ihm? Also man kennt, dass Sie eben so in dieser Schach der Großmeister-Sendung, da waren Sie ja ein tolles Duo. Sie derjenige, der die Züge erklärt hat, und Vlastimil Hort derjenige, der ja so dieses Humor, für dieses Humoristische, für diese Sprüche zuständig war. Was war hinter den Kulissen oder vor oder nach den Sendungen?
Mein Gott, das driftet schon irgendwie. Und Vlastimil Hort, wir kennen uns eben auch oder wir kannten uns seit ewigen Zeiten. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das war bei der Jugendweltmeisterschaft in Den Haag, da schied er völlig unerwartet in der Vorgruppe aus und musste nach Hause fahren. Aber dann natürlich, Vlastimil war ein Riesenspieler, er war einer der besten Spieler der Welt. Er hat zum Beispiel im Kandidatenwettkampf gegen Spassky, man kann ruhig sagen, unglücklich verloren durch Zeitüberschreitung, und das hätte er genauso gut gewinnen können. Also Vlastimil war schachlich ein Riese. Und über viele Jahre, wir haben viele Sachen zusammen gemacht, nicht nur die WDR-Sendungen und bei Weltmeisterschaften zusammen kommentiert in Dortmund, sondern eben auch dann öfters haben wir bei Veranstaltungen zusammen simultan gespielt. Und das ist eben jetzt hier, da geht es ihm schon, Sie sehen es ja, er ist am Stock. Und das war beim Ärzteschachturnier. Und er war auch öfters beim Ärzteschachturnier dabei. Aber da ging es ihm schon, vor allem er konnte wirklich schlecht laufen. Das war von seinem Diabetes. Das hat ihn sehr beeinträchtigt. Und wir haben zum Beispiel hier bei diesem Turnier, haben wir alternierend auch simultan gespielt. Aber er hatte vor allem mit dem Laufen eben Schwierigkeiten. Das war immer, und ich musste immer auf ihn warten, so quasi, dass er wieder sich von Brett zu Brett so vortastete. Das war leider, das hat ihm schon sehr zu schaffen gemacht. Aber an Vlastimil Hort natürlich, also sehr viele, sehr schöne Erinnerungen. Ich habe auch nach wie vor einen guten Kontakt zum Beispiel zu seiner Frau. Und er wurde ja auch, und das finde ich sehr gut, weil er in beiden Ländern zu Hause war, Tschechien und Deutschland. Er hat jetzt ist in Prag begraben. Und seine Frau, die hat sich so gut seiner angenommen. Und Vlastimil hat immer nur in höchsten Tönen von ihr gesprochen. Brigitte, ich bin froh, dass ich Brigitte habe. Und ich glaube, er konnte wirklich froh sein. Und vor einiger Zeit hat mir Brigitte zum Beispiel aus Meran geschrieben, weil damals war Vlastimil, das war 1980, da und 1981, aber bei Hübner gegen Kotschnoi, da war er eben auch dabei, und sie ist dann praktisch an die alten Orte nochmal hingefahren, wo die ihm auch so wichtig waren.
Und Johnny, es gab in der Zeitschrift Schach auch einen Nachruf über Vlastimil Hort von Helmut Pfleger, ne?
Genau, richtig. Das war für uns eine riesige Ehre, dass Herr Pfleger das gemacht hat. War ein sehr berührender Nachruf in einer Zeit, in der wir, ja, ich denke, im Schach viel zu viele Legenden verloren haben. Das war ja, also da, keine schöne Zeit in dem Sinne. Und genau, da war ich sehr, sehr dankbar, dass Herr Pfleger und ich telefonieren konnten und es dann so einen wunderschönen Nachruf gab. Da habe ich mich sehr geehrt gefühlt.
Ja, man ist ja wirklich, was Sie gerade anspielen, ist ja Spassky, Hübner und Hort sind alle innerhalb relativ kurzer Zeit eben gestorben. Und es waren wirklich drei große Männer, natürlich des deutschen Schachs, ja, Spassky nicht unbedingt des deutschen Schachs, aber Spassky war natürlich auch sehr, sehr oft in Deutschland. Also ja, das waren wirklich herbe Verluste.
So, das nächste Bild, ist das Ihr berühmtes Schachzimmer, was Sie im Keller haben? Oder wo
befindet sich das? Ja, das ist das berühmte Schachzimmer, was ich im Keller habe. Aber auch da wieder frage ich mich gerade, woher stammt das Bild?
Ich 40 Jahre Kolumne bei der Zeit.
Ah, ja, 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 ja. Aha. Ja, 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 da war das. Da wurde dann eben eine Geschichte über mich gemacht, zu 40 Jahren Kolumnen bei der Zeit oder beim Zeitmagazin. Und da kam Fotograf und hat es dann fotografiert. So. Und eben, Sie sehen ja ein offenbar sehr künstlerischer Fotograf. Da sind die ganzen Figuren jetzt an der Decke und weiß ich wo, ja.
Also das ist nicht immer so, sondern das ist nur ein Effekt. Sieht ja aus wie bei Beth Harmon irgendwo, bei dieser Damen-Gambit-Serie, wo auch die Figuren da an der Decke.
So muss es sein, ja. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, ich habe auch ein Schachpullover an und auf dem Schachpullover, aber da sind auch Schachfiguren drauf. Das ist so ein, den ich gern bei Schachereignissen immer trage, den Pullover. Ja, und das sind hier die Bilder, die an der Wand hängen da und eben alles irgendwie mit Schach verbunden da.
Okay. Hier kommt noch eine Frage rein. Ja, so halb haben wir die beantwortet, aber ich lese trotzdem vor von Raymond Stess. Der macht schöne Schachposter. Apropos Zeit, wie bekommen Sie regelmäßig immer neue gute Schachrätsel? Ist das nicht ein immenser Sondierungsaufwand? Also die Taktiken oder die Taktikrätsel, die da immer so unterhalb am Ende Ihrer Kolumne stehen, die sind damit gemeint, wo Sie die hernehmen.
Ja, nein, das ist überhaupt kein immenser Sondierungsaufwand. Schließlich gibt es in Deutschland auch gute Schachzeitschriften, meinetwegen die Zeitschrift Schach. Also da kann man sich schon mal bedienen. Da ist sehr viel Anschauungsmaterial, aber auch da ist es wieder fast umgekehrt. Man muss eben, es ist eher die Qual der Wahl, was man. Aber die Hauptschwierigkeit, die ich habe, es soll nicht zu schwierig sein, es soll aber auch wieder nicht zu leicht sein. Und es ist manchmal, und gleichzeitig soll es ja irgendwie zu dem Thema passen, über das ich da schreibe, und es kann wirklich Gott und die Welt sein. Aber da kommt mir zum Beispiel, was die Schwere der Schachaufgaben angeht, das hat mir Richard von Weizsäcker, der auch sehr gerne Schach spielte und der auch in den Sendungen dabei war, und der hat mir einmal gesagt, das hat eben der von Heisenberg hat ihm mal gesagt, bei einem Vortrag, da muss ein Drittel von dem Vortrag muss gut verständlich sein. Ein weiteres Drittel schon verständlich, aber nur mit einiger Geistesmühe, um das zu durchdringen. Und ein Drittel muss unverständlich sein. Und das hat eben also auch dann der Richard von Weizsäcker so auf die Aufgaben von mir, dass eben, ja, manchmal, da kann man sehr gut lösen, manchmal mit einigen Schwierigkeiten, auch mit in seinem Büro, dann haben die zusammen das gemacht und manches war eben einfach sehr schwer. Er war ein guter Amateurspieler, aber mein Gott, manches war eben doch einfach zu schwer. Und insofern, so bei diesen Aufgaben ist es gar nicht so einfach, diese Mitte auszubalancieren.
Jetzt haben wir nochmal ein Bild rechts mit Hajo Hecht und
der ist inzwischen gut bekannt hier. Und wer dahinter steht, das weiß natürlich keiner mehr, der also erst vor kurzem geboren ist. Ja, das ist Klaus Daiger. Und zwar, das ist also der dritte der Überlebenden von der alten Olympiamannschaft. Und Klaus Daiger, Klaus ist inzwischen über 90. Und einmal im Jahr, dann fahren immer Hajo Hecht und ich, natürlich, da wir beide kein Auto fahren, mit dem Zug zu Klaus Daiger nach Waldenbuch. Das ist also über Stuttgart und irgendwelche Umwege kommt man dann dahin. Und das ist eben dort in der Wohnung oder auf der Terrasse vom Haus von Klaus Daiger in Waldenbuch, also in der Nähe von Böblingen oder Stuttgart. Und Klaus eben, der Älteste, der steht und lässt die Jüngeren, lässt er sich da hinsetzen.
Aber auch schön, wie Schach ja einfach auch eben, das heißt ja Chess connects us, ne? Wie das einfach lebenslange Freundschaften auch begründen kann.
Und es ist wirklich, es ist einfach ein Geschenk, dass man auf seine alten Tage noch so diese Freunde der früheren Jahre, dass man sich eben noch besuchen kann da. Und zum Beispiel auch Klaus, der durchaus, der spielt kaum noch Schach, aber er weiß sehr wohl noch wie. Und wir haben dann also auch zum Beispiel so ein bisschen Blitzpartien gespielt. Hm.
Ja, Helmut Pfleger auf Reisen am Grab vom, ich glaube, ersten Vize-Weltmeister, kann man sagen, Johannes Zukertort. Wo ist das und was hat sie dahin verschlagen?
Das ist also ein Friedhof in London und da ist der Zukertort begraben. Und da kann ich eine Geschichte, und den Sie da rechts sehen, das ist der Stuart Conquest, das ist ein englischer Großmeister. Und da ist eine wirklich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Jahre es her ist.
Ganz kurz, Ihr Mikro ist ein bisschen verrutscht. Könnten Sie das so wieder so, wie es vorher? Aha. Weil Sie sind jetzt ein bisschen leiser.
Ah ja, und hören Sie mich jetzt?
Ja, scheint wieder besser, ja.
Aha. Ja, und auf jeden Fall, da hat der Stuart, der ist in vieler Beziehung, der hat zum Beispiel das Turnier in Gibraltar, hat er viele Jahre gemacht und es wurde eines, ja, vielleicht sogar das beliebteste Schachturnier der Welt, auf jeden Fall unter den Frauen. Und das ist vor allem ihm zu verdanken. Also fantastisch hat er das. Er hat so Entertainer-Qualitäten, aber er ist auch schachgeschichtlich interessiert. Und er meinte eben, ja, Moment mal, und Grab von Zukertort, und es müsste doch hier sein. Und er hat sich dann auf dem Friedhof die Erlaubnis geholt, dass er da eine Grabung bei völligem Gestrüpp, wie es als oft so bei alten Friedhöfen ist. Und er hat dann an einem heißen Karfreitag hat er angefangen zu graben. Und schließlich, welch Freude, kam so ein alter, verwitterter Grabstein. Und dann war wirklich auch noch Zukertort drauf zu lesen. Und war er wirklich überglücklich, dass ihm das schweißtriefen, dass ihm das gelang. Und dann wurde dieser neue Grabstein eben da, und man kann es ja lesen, Johannes Hermann Zukertort, also durchaus ein deutscher Name, allerdings ein polnisch-englischer Großmeister vielleicht vor allem. Und der hat ja den ersten WM-Kampf gegen Steinitz 86 verloren. Und letztes Jahr zum Beispiel war ich mit meinem Sohn und meiner Tochter, bei denen bin ich gerade hier, waren wir eben auch, die waren alle zusammen auch mit dort beim Grabstein von Zukertort. Und das ist eben ein Foto, wie wir da beide sind.
Prima. Das sind noch Hintergrundinfos, wie dieser Grabstein gefunden worden ist, was Sie gerade erzählt hatten.
Ja.
So, dann haben wir Sie nochmal mit Richard Lutz beim Simultan.
Das ist Benefiz Simultan in Hamburg für die Flüchtlingskinder war das, wo wir also wirklich alternierend spielten. Und natürlich, wie es beim alternierenden Simultan ist, der eine weiß nicht, was der andere macht oder denkt. Und mein Gott. Irgendwie, und wir sind ziemlich gut zurechtgekommen.
Prima. Da haben wir noch eine Gesprächsrunde von der Deutschen Schachstiftung mit auch Schachprominenz, ne? Die hier vertreten ist.
Ja, das ist also Gerhard Köhler da, die Schachstiftung. Und ja, ganz rechts, der Björn Lengvenus, der ist ja nicht nur in Hamburg gut bekannt, er ist wirklich, ist enorm, was der alles im Schach auf die Beine gestellt hat. Er ist nicht nur der Direktor der Gesamtschule mit 1300 Schülern, er macht auch so viel im Schach. Und zum Beispiel Fritz und Fertig ist er einer der Co-Autoren. Er hat bei Rechtes gegen Linkes Alsterufer in Hamburg ganz aktiv. Also wo der all die Energie herbekommt, ist wirklich, es ist bewundernswert eigentlich. Und dann sitzt in der Mitte Christian Hesse, ein Mathematikprofessor, der auch sehr schöne Schachbücher geschrieben hat. Zum Beispiel das letzte auch als Expeditionen in die Schachwelt. Und zusammen mit Frederik Friedl, auch ein Wissenschaftsphilosoph, aber eben auch ein Schachcomputerpionier, der ungeheuer viel weiß und mit allen Größen des Schachs, so weiblichen wie männlichen, auf sehr gutem Fuß steht. Viele waren bei ihm zu Hause. Er hat eine Fähigkeit, Freundschaften zu schließen, die ist einmalig. Und dann ganz links eben auch noch ist Thomas Weischetter. Es ist die Emanuel Lasker Gesellschaft, die kann heilfroh sein, dass sie ihn jetzt als Vorsitzenden hat, denn er ist so eifrig und so tätig und fand über alle Ländergrenzen hinweg auch um die Verständigung des Schachs bemüht. Also es ist ein Glück, dass das deutsche Schach solche Leute hat, die hier jetzt eben da jetzt auf dem Podium hier sitzen.
Die waren übrigens alle auch schon beim Schachgeflüster-Podcast zu Gast. Also wer die alten Folgen hören will, bis auf Björn Lengvenus, den wir in einigen Wochen hier an gleicher Stelle im Schachtalk haben werden. Dann, das Gleiche trifft auch auf die drei anderen Personen zu. Die waren auch schon alle im Schachtalk. Bei welcher Gelegenheit war das?
Das war in München, das war eine Preisverleihung. Und da hat Harald, wie heißt er denn jetzt?
Zaun,
ja. Das ist also ein Wissenschaftler und der hat also diesen Preis gestiftet. Und da sind also die in der Mitte, das sind die glücklichen Preisträger, der Walter Rädler hier und wie heißt sie denn jetzt?
Die Laura Schalkhäuser.
Genau, ja. Genau, so heißt sie. Und es war wirklich, es war eine sehr schöne Veranstaltung auch. Und Anita Stangl ist dann noch links, die alle überragte. Die war mit dem Großmeister Michael Stangl verheiratet, der leider völlig plötzlich verstorben ist. Und und sie ist auch schachlich wirklich aktiv und macht da sehr viel. Und von Walter Rädler, mein Gott, also weil ich find's fantastisch, was der macht mit seinem, wie er da jede Woche da so einen Report. Und ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten das sind oder an wie viele das geht, aber das ist wirklich, er macht sehr, sehr viel. Und Anita, das war eben auch eine der Sendungen in Köln schon in frühen Jahren, da war die Anita, ich will nicht sagen noch ganz klein, sie war schon immer eher groß, aber noch einige Jahre jünger. Und es war eine Freude, wie lebendig sie mitkommentierte. Also das, sie ist einfach voller Energie.
Ja, ich gucke gerade mal, wie viele Fotos wir haben. Wir kommen so langsam gegen Ende. Wir sind schon über eine Stunde. Halten Sie noch durch. Wir haben noch 4, 5 Bilder.
Ja, ich habe leider hier, ich bräuchte irgendwas zu trinken, aber meine Kinder sind weiß ich wo. Und das ist das einzige Problem. Sonst halte ich noch leicht durch.
Okay, also ich kann Ihnen anbieten, dass wir, auch wenn wir live sind, 2 Minütchen Pause machen. Oder wir ziehen es noch durch.
Nein,
wir
haben, wie gesagt, noch 4, 5 Bilder.
Ja, in ja. Ordnung, prima. Ja, das ist hier bei einer Veranstaltung mit der Jana Schneider ist es und die andere junge Dame kenne ich nicht.
Das ist die Urenkelin von einem Nobelpreisträger. Wo haben wir sie denn?
Das ist eine von den Trunzschwestern.
Nobelpreisträger und eine sehr gute Schachspielerin, eine sehr gute bayerische Schachspielerin, aber auch deutsche.
Ist das eine von den Trunzschwestern? Kann das sein?
Nein. Nee? Sie kommt aus Bayern. Also sie spielt, glaube ich, bei Bayern München auch.
Okay. Na gut, ja, aber das zeigt sie mal wieder beim Erklären sozusagen, ne?
Also das, ja, und zwar, was man hier sieht, ist der neue Gasteig in München, nachdem der alte leider geschlossen ist oder jetzt gerade umgewidmet wird. Also in München ist mit der Kulturpolitik manches im Argen und traurig, nicht zuletzt dank eines bayerischen Ministerpräsidenten. Denn der da nichts dafür übrig hat. Aber auf jeden Fall, ja, jetzt ist natürlich hier ein ganz anderes Bild, was man hier hat.
Ja, ich bin schon eins vor.
Ja, und da haben die beiden eben gegeneinander gespielt und ich habe versucht, das zu erklären. Das war so praktisch, die wollten das Freischach bei der neuen, beim neuen Gasteig an der Isar, wollten die das, wo heute auch die Konzerte, die Münchner Philharmoniker ihre Konzerte spielen, da wollten die das einweihen und deswegen ist dieses Schachereignis hat da stattgefunden.
Hm. So, dann, das war, glaube ich, bei den deutschen Meisterschaften, ne?
Das hier war bei den deutschen Meisterschaften und da durfte ich also hier, wie man sieht, den ersten Zug machen. Ich hoffe, es war der richtige.
E4, ne? Ja.
Bei Fiona ist man mit E4 immer ganz gut beraten, ja.
Ja, also da eben, da haben Sie das Foto. Mhm.
Genau, ja, das war dieses Event, das, was Sie vorher erklärt haben mit den Prominenten, ne? Die,
genau, mit den Prominenten und eben auch den Schachgroßmeistern. Da sieht man ja, also ganz rechts sieht man ja die Präsidentin vom Deutschen Schachbund. Und wo ist ihr Mann da? Ja, der Klaus Bischof ist auch da, der hat das auch mitgespielt, der Gerald Hertnick, der Michael Bezold und wir sind da noch, ja, Klaus Kindermann ist noch drauf, aber es waren noch andere, der Dennis Wagner war dabei, Jan Gustafsson, die haben also auch alle mit. Und eben, ja, da vorne sitzt eben ganz prominent der Vincent Keimer. Und der hat also mit seinem Nebenmann zur Rechten hier, die waren ein Paar und Richard Lutz und ich, wir waren eben auch ein Paar. Und ja, konnten und haben uns am Schluss, man kann gar nicht sagen, friedlich getrennt, sondern es war einfach wirklich, wir waren beide heilfroh, dass wir nicht verloren haben in der Zeitnot und dass es unentschieden war.
Ja, und Johnny ganz links, den Herrn, den kennen wir doch auch.
Genau, das ist Sven Noppes. Also das ist eine Überleitung zu den vielen guten Themen, zum Beispiel zu den Chess Tigers, wo Sven ja Hauptgesellschafter und Geschäftsführer ist und aber auch zum Kränke Chess Festival, was über Ostern stattfindet, was glaube ich auf Hochtouren läuft. Ich glaube schon über 1500 Anmeldungen und wo es sozusagen das Schachevent des Jahres geben wird wieder.
Ja. Also das wirklich, was gerade Sven Noppes da in Karlsruhe mit Kränke, ohne Kränke, wie auch immer, was der da auf die Beine stellt, ist aller Ehren wert. Ich frage mich wirklich, wo er die Energie her hat, um all das zu machen. Aber das ist eben wirklich sehr gut. Ja, und dann, ach ja, neben Stefan Kindermann, da ist ja der Dennis Wagner auch zu sehen. Der ist ja auch einer von den sogenannten vier Prinzen. Das waren also Alexander Donchenko, Matthias Blühbaum, Rasmus Fahne und eben Dennis Wagner. Das war dieses Experiment vom Deutschen Schachbund und das voll aufgeglückte. Aus den vier Prinzen sind inzwischen vier gestandene Nationalspieler geworden.
Hm. Prima. Dann haben wir noch einen Grabstein. Paul Theres.
Ja. Paul Keres, zu Paul Keres ist natürlich wirklich tragisch, dass er so früh gestorben ist mit 59 Jahren. Er hat noch in Vancouver in Kanada, hat ein Turnier noch gewonnen sogar und ist dann auf dem Rückweg in Helsinki auf eine Zwischenlandung, ist er dann am Herzanfall, also wahrscheinlich Herzinfarkt gestorben. Er war leider eben auch schon wirklich ein kranker Mann, vor allem aufgrund seiner Grunderkrankung der Gicht. Und Paul Keres, den habe ich sehr, sehr geschätzt. Wir waren öfters er war nicht nur in Deutschland, in Bamberg, ja, auch in Hastings haben wir zum Beispiel am Meer Spaziergänge miteinander gemacht. Er hat ein vorzügliches, im Grunde ein perfektes Deutsch gesprochen. Manche sagten, er spräche besser Deutsch als Russisch. Und es war ein so feiner Mensch und ich freute mich, dass ich also auch Paul Keres so etwas mit Gichtmedikamenten unterstützen konnte. Es hat leider eben auch nichts genützt, aber ich habe mich dann sehr gefreut, als das Baski mir später sagte, ja, Paul Keres war mir sehr dankbar, dass er die Medikamente bekommen hat. Ein ganz, ganz feiner Mensch.
Und Johnny, wir haben schon über die Liste der besten Spieler gesprochen, die niemals Weltmeister geworden sind. Du hattest Levon Aronian ganz vorne genannt, aber ich glaube, Paul Keres gehört da auch auf die Liste drauf, ne?
Ja, absolut.
Ja, also Paul Keres, er hieß eben auch der ewige Zweite, weil er bei diesen Kandidatenturnieren und er war immer nicht der Erste, sondern nur der Zweite, aber eine Beständigkeit über so viele Jahre. Das ist wirklich, und er hat auch zum Beispiel, ich habe gerade erzählt, dass er in seinem Todesjahr noch in Kanada das Turnier gewonnen hat, er hat aber auch in seiner Heimatstadt in Tallinn, hat er auch noch in seinem Todesjahr das Turnier gewonnen, schon wirklich gesundheitlich sehr angeschlagen. Und wie er das geschafft hat, zum Beispiel auch Spassky, der mochte ihn außergewöhnlich. Das war, er hat nur in ganz warmen Worten von Paul Keres gesprochen. Ja, Paul Keres ist einer der allergrößten.
Hm. Ja, so, letztes Bild. Helmut Pfleger am Tegernsee genießt das, ja, Leben.
Ja, das war also ein Ausflug. Also zum Beispiel hier, wir sind gerade im Hause meiner Tochter und da war sie eben auch dabei. Meine Frau ist auch, also ich bin alleine hier, sehe ich gerade. Da waren wir auf verschiedenen Christkindlesmärkten rund um den Tegernsee und es war hier die eine Station. Es schaut zwar nicht unbedingt nach einem Christkindlmarkt aus, aber es hat geschmeckt.
Prima. Ja, das war unsere Fotoreise und ja, mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Natürlich könnten wir hier noch stundenlang weitersprechen, aber ich will sie auch nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Es war mir auf jeden Fall eine große Freude. Johnny, was hast du mitgenommen aus dieser kleinen Tour mit Helmut Pfleger?
Wie spannend Schachgeschichte ist. Also in einer Zeit, in der wir ja auch im Schachsport immer, sag ich mal, neuen Reizen ausgesetzt sind. Jetzt gerade ist in London die Speed Chess Championship zu Ende gegangen. Dann gibt's da wieder ein neues Online-Turnier und jenes. Und man übersättigt beinahe, hat man manchmal das Gefühl. Ist doch diese Schachgeschichte, diese menschlichen Geschichten, die Charaktere, die im Schachsport zu Hause sind, die Herr Pfleger alle erlebt hat und von denen er selber einer ist, doch was ganz Besonderes. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, nochmal in diese Welt eintauchen zu dürfen von einem richtigen, echten Zeitzeugen.
Ja, es waren einfach andere Zeiten als heutzutage. Heute ist also der ganze Schach- und Turnierkalender dermaßen voll, man kommt gar nicht mehr nach. Und früher war das eben höchst übersichtlich und es gab eben nur einige Turniere im Jahr. Und es waren wirklich ganz andere Zeiten.
Ja, hier kommt eine Zusammenfassung rein von Holger Hansen, der übrigens auch ein großartiger Schulschachaktivist in Kiel ist.
Und ich glaube,
schöner könnte ich es nicht sagen. Vielen Dank für die tolle Zeitreise durch die Schachgeschichte. Es war großartig, unterhaltsam und inspirierend zugleich. Alles Gute und noch viele schöne Projekte für Großmeister Dr. Helmut Pfleger. Also er nimmt mir die Worte aus dem Mund.
Das freut mich.
Ja, was mögen Sie noch was sagen, mögen Sie noch was ergänzen, eine Lebensweisheit raushauen oder gute Wünsche oder was fällt Ihnen noch ein?
Nein. Ich habe mich natürlich also schachlich schon seit langem vom Turnierschach zurückgezogen, aber gleichzeitig verfolge ich es natürlich nach wie vor mit Interesse Und zum Beispiel jetzt kommt eben wieder, und da sehen wir uns ja wahrscheinlich dann bei der Deutschen Ärztemeisterschaft da, wenn Chess Tigers dann den Buchstand hat, und da darf ich zum Beispiel auch auf meine, mein Gott, wie viel, das ist das 34. Turnier, dann spiele ich also zum 34. Mal beim Ärzteturnier simultan. Und ich hoffe, dass es noch einigermaßen so geht, noch eine Zeit lang. Und es ist einfach, Schach erhält irgendwo jung und geistig rege. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Schach ist überhaupt etwas Positives für jung und für alt. Und ich freue mich auch, dass das Schulschach zum Beispiel so seit Jahren schon im Aufwind ist, zum Beispiel auch dank solcher Leute wie Björn Lengvenus, aber auch eben im Alter noch. Da ist es ganz sicher, es gibt ein Buch Schach und Alter von Professor Struhall im Springer Verlag. Und da habe ich auch ein Kapitel, konnte ich beisteuern, und wo man eben zeigt, auch anhand von verschiedenen medizinischen Studien, dass Schach eben auch demenzvorbeugend ist oder zum Beispiel, dass es auch lebensverlängernd ist. Wie heißt dieser australische Psychologieprofessor, der da drüber ist, ein Großmeister auch.
David Smurden?
Ja, genau. Der hatte da zum Beispiel, dass Schachspieler auch statistisch eben älter werden. Und da gibt es viele Befunde. Also Schach ist, glaube ich, in jedem Lebensalter eine gute Sache.
Prima. Das sind noch schöne Schlussworte, ein Plädoyer fürs Schachspiel. Vielen, vielen Dank für diese wunderbare Zeitreise, für die Anekdoten und überhaupt für das, was Sie uns in den letzten Jahrzehnten gegeben haben. Und mögen Sie noch weiter tatkräftig bleiben.
Mit Vergnügen. Schönen Abend. Also, ich bedanke mich bei Ihnen.
Ja, Johnny, schönen Abend auch an dich.
Ja, euch auch.
Genau, an alle Zuschauer. Nächste Woche an gleicher Stelle sehen wir uns mit dem Schachjournalisten Stefan Löffler. Und vielleicht ganz zu Ende, Johnny, nochmal ein Hinweis auf Grenke Chess Open. Du hast es schon erwähnt. Aber ich glaube, das müssen wir nochmal sagen, wann und wo sich die Leute anmelden können und anmelden dürfen, um sich das Jahr nicht entgehen zu lassen.
Genau, also das Grenke Chess Festival findet statt über Ostern, von Grünen Donnerstag bis Ostermontag. Magnus Carlsen ist schon angemeldet, Vincent Keimer ist schon angemeldet, einfach auf Grenke Chess gehen. Dort haben sich, wie gesagt, ich glaube schon 1500, 1600 Leute angemeldet. Aber die Halle ist noch nicht voll, also unter anderem übrigens auch mein Sohn, ne, das erzähle ich ja immer besonders gerne, der hat sich auch schon angemeldet, der war Anmeldung 1237 oder so. Genau, also ich freue mich sehr, Chess Tigers werden auch da sein mit einem riesigen Stand. Ich habe häufig mit Leuten gesprochen, die noch nicht da waren, die sich überlegen, spielen sie lieber ihr kleines Dorfturnier mit oder machen Urlaub oder wollen sie doch mal Kränke mitspielen. Beim Kränke-Turnier sollte man einmal gewesen sein. Das ist etwas, was man so im Schach sonst nirgendwo erleben kann und darf. Und dort, ja, feiern Tausende von Menschen den Schachsport über 5 Tage. Deswegen anmelden, mitspielen und sich über Ostern nichts vornehmen.
Prima. Gut, dann, wie gesagt, an alle da draußen schönen Abend und alles Gute nochmal und ja, bis demnächst. Ja. Dann mache ich mal den Stream zu Ende.